Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
6 Uhr heute Morgen am Donnerstag und das sind die Schlagzeilen. Top-Thema Arbeitslosigkeit. US-Präsident Obamas Schwerpunkt in seiner Rede zur Lage des Landes. Spannungen entschärft. Die Krise zwischen Frankreich und der Schweiz wegen gestohlener Bankdaten ist offenbar vorbei. Und Steve Jobs Wundertüte. Mit einem neuartigen, buchgroßen Computer zum Berühren will Apple an den Erfolg des iPhones anknüpfen. Am Mikrofon heute Morgen ist Simon Loy. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in den Tag. Nun ist Thomas Mattis im Studio mit den Nachrichten.
In Washington hat US-Präsident Obama seine erste Rede zur Lage der Nation gehalten. Vor beiden Kammern des Kongresses verteidigte Obama das Rettungsprogramm für die Banken. Ein Zusammenbruch des Finanzsystems hätte möglicherweise eine doppelt so hohe Arbeitslosigkeit wie heute zur Folge gehabt. Die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit sei die wichtigste Aufgabe dieses Jahres, so Obama weiter. Er rief den Kongress dazu auf, ein neues Konjunkturprogramm auszuarbeiten. Die Schweiz und Frankreich haben ihren Streit um gestohlene Kundendaten der Privatbank HSBC offenbar beigelegt. So jedenfalls äußerte sich Finanzminister Hans-Rudolf Merz nach einem Treffen mit dem französischen Budgetminister Eric Woerth am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos. Damit sei nun auch beim neuen Doppelbesteuerungsabkommen mit Frankreich eine Lösung nahe. Ähnliches ließ der französische Budgetminister Woerth verlauten. Das Doppelbesteuerungsabkommen sei auf gutem Weg. In der Westschweiz befürwortet eine Mehrheit der Bevölkerung, dass im Jurabogen ein neuer großer Kanton entsteht, der die Kantone Neuenburg und Jura sowie den jurassischen Teil des Kantons Bern umfasst. Das ergab eine Umfrage bei 1000 Personen des Lausanner Instituts MIS Trend im Auftrag von Radio Suisse Romande und mehrerer Schweizer Zeitungen. 60% der Befragten sind für eine Großfusion. Eine deutliche Mehrheit von 70% findet auch, dass die zweisprachige Stadt Biel bei einer Fusion des Jurabogens dazugehören sollte. Eine junge Muslimin aus Ebikon darf bei offiziellen Basketballspielen kein Kopftuch tragen. Das Amtsgericht Luzern-Land hält in seinem Entscheid fest, ein Kopftuchverbot schränke zwar die Persönlichkeitsrechte ein, es sei aber zumutbar und stelle keine Diskriminierung dar. Die Interessen des Verbandes müssten höher gewichtet werden als das individuelle Interesse der Klägerin. Die irakische Muslimin will das Verbot gerichtlich anfechten. In Peru sind hunderte gestrandete Touristen aus der alten Inka-Stadt Machu Picchu evakuiert worden. Mit Helikoptern seien etwa 600 Personen in Sicherheit gebracht worden, teilte Ministerpräsident Velasquez mit. Aber immer noch säßen rund 1500 Touristen, darunter auch Schweizer, fest. Heftige Regenfälle und Erdrutsche hatten die Gegend unzugänglich gemacht. Die einzige Bahnverbindung ist blockiert. Die Börsendaten von Thomson Reuters. In New York schloss der Dow Jones Index bei 10.236 Punkten, das ist ein Plus von 0,4%. In Tokio steht der Nikkei Index bei 10.434 Punkten, plus 1,8%. Der Dollar wird zu einem Franken 0,513 gehandelt, der Euro zu einem Franken 47,34 bzw. zu einem Dollar 40,16. Das Wetter. Im Norden zeitweise, in den zentralen und östlichen Voralpen und auch in den Alpen häufig Schnee. Höchsttemperatur minus 1 Grad. Im Süden mit Nordföhn oft sonnig und bis 9 Grad warm.
Schweizer Radio DRS mit heute Morgen den Frühinformationen. State of the Union. Jedes Jahr halten die amerikanischen Präsidenten vor dem Parlament eine Rede zum Zustand der Nation. Diese Nacht hat Barack Obama seine erste solche Rede gehalten. Aus Washington unser Korrespondent Peter Vögeli.
It's the economy, stupid. Mit diesem Schlagwort gewann Bill Clinton 1992 die Präsidentschaftswahl gegen Präsident Herbert Walker Bush, der als Sieger des Kalten Krieges zunächst unbezwingbar schien. It's the economy. Diese Botschaft hat die amerikanische Bevölkerung in jüngster Zeit überdeutlich nach Washington gesandt. 15 Millionen sind ohne Arbeit, 9 Millionen haben nur eine Teilzeitstelle, 3 Millionen haben die Suche nach Arbeit aufgegeben. Und die Wut auf Washington, auf die da oben, auf die Banker, ist in den USA enorm. Sowohl von rechts wie von links. Präsident Obama widmete diesem Thema deshalb fast 60 Minuten seiner 70-minütigen Rede.
It begins with our economy. That is why jobs must be our number one focus in 2010. And that's why I'm calling for a new jobs bill tonight.
Die Schaffung von Jobs habe oberste Priorität in diesem Jahr, sagte der Präsident und kündigte eine Reihe von Steuererleichterungen für kleine und mittlere Betriebe an. Doch die Arbeitslosigkeit und das historische Rekorddefizit seien nicht die einzigen Probleme der Nation.
We face more than a deficit of dollars right now. We face a deficit of trust.
Obama ging auf das ausgeprägte Misstrauen in der Bevölkerung gegen Washington mit seinen 13.000 Lobbyisten, gegen die politischen Ränkespiele im Kongress, gegen die wirtschaftlichen Entscheidungsträger und Wall Street ein. Kein Wunder, dass so viel Zynismus und Enttäuschung herrschten und die Menschen zweifelten, ob Change und Yes, we can mehr als ein leeres Versprechen seien, sagte Obama, und an dieser Stelle seiner Rede hätte man die berühmte Stecknadel zu Boden fallen hören können.
No wonder there's so much cynicism out there. No wonder there's so much disappointment. I campaigned on the promise of change. Change we can believe in, the slogan went. And right now I know there are many Americans who aren't sure if they still believe we can change. Or that I can deliver.
Als Antwort beschwor Präsident Obama einmal mehr den berühmten amerikanischen Glauben an die Selbsterneuerung und zitierte aus einem Brief eines Kleinunternehmens in Schwierigkeiten, der dem Präsidenten geschrieben hatte.
None of us, he said, are willing to consider even slightly that we might fail.
Trotz aller Schwierigkeiten sei niemand gewillt, ein Scheitern auch nur im Entferntesten in Erwägung zu ziehen.
Donnerstagmorgen, es ist 6:07 Uhr. Seit Wochen kriselt es zwischen Frankreich und der Schweiz, und zwar wegen eines Angestellten einer Genfer Filiale der Privatbank HSBC. Dieser hatte Daten von Bankkunden gestohlen und Frankreich geliefert. Frankreich wollte die Daten brauchen, um gegen eigene Steuersünder vorzugehen, was wiederum der Schweiz nicht passte. Nun scheint es, als sei die Krise ausgestanden. Hinter verschlossenen Türen haben sich die beiden Nachbarländer am Weltwirtschaftsforum in Davos offenbar gefunden. Von dort Veronika Mayer.
Finanzminister Hans-Rudolf Merz zeigte sich gut gelaunt, als er das französisch-schweizerische Treffen verließ. Er hatte sich mit dem französischen Budgetminister Eric Woerth unterhalten und nun, so Merz gegenüber dem Schweizer Fernsehen, habe man sich in Bezug auf die gestohlenen Bankdaten geeinigt, und zwar in drei Punkten.
Frankreich wird und hat bereits diese Daten in Kopie an die Schweiz zurückgeliefert. Zweitens zugesichert, dass Frankreich keine Gesuche anhand dieser gestohlenen Daten liefern wird. Und drittens, dass es auch gegenüber Drittstaaten eine Regelung einführt, die davon ausgeht, dass Frankreich keine Daten liefert, aber diesen Staaten empfiehlt, sie sollen sich offiziell an uns wenden.
Merz deutet dieses neue Einvernehmen als gutes Zeichen in Bezug auf das Doppelbesteuerungsabkommen mit Frankreich, das wegen des Datenstreits seit Dezember auf Eis liegt.
Wir haben jetzt im Zusammenhang mit dem Doppelbesteuerungsabkommen auch noch eine kleine Differenz, nur noch, wir sind hier nahe an einer Lösung.
Ähnliches ist auch aus dem Umfeld des französischen Budgetministers Woerth zu hören. Man sei auf gutem Weg, bestätigte eine Sprecherin gegenüber Schweizer Radio DRS. Weiter wollte sie sich zu dem Thema aber nicht äußern.
Und wir bleiben in Davos. Kaum eröffnet wurde am WEF auch schon Klartext gesprochen, und zwar vom französischen Staatspräsidenten Nicolas Sarkozy. Schluss mit den Auswüchsen des Finanzkapitalismus, verlangte er und redete dabei den anwesenden Bankern ins Gewissen, über eine halbe Stunde lang. Diese Moralpredigt gefiel, naturgemäß, nicht allen im Saal. Franco Battel.
Was ist der Job eines Bankiers? Fragte der französische Präsident und gab die Antwort gleich selbst.
Quel est le métier de banquier? Le métier de banquier n'est pas de spéculer, c'est d'analyser le risque du crédit.
Bankiers sollten nicht spekulieren, sondern Kreditrisiken analysieren. Das Finanzsystem sei aus dem Ruder gelaufen, weil die Banken ihren Job nicht gemacht hätten.
Eh bien, si le capitalisme financier a connu une telle dérive, c'est parce que des banques ne faisaient plus leur métier.
Wie es die Banken besser machen könnten, dazu lieferte Sarkozy einige Tipps. Boni allein seien falsch. Bei Misserfolgen brauche es auch einen Malus. und ausdrücklich lobte er die jüngsten Vorschläge von US-Präsident Obama.
Je suis d'accord avec le président Obama quand il juge nécessaire de dissuader les banques de spéculer pour elles-mêmes ou de financer des fonds spéculatifs.
Banken, die Kundeneinlagen haben, sollten nicht spekulieren dürfen, hatte Präsident Obama vor einer Woche gefordert. Nicht nur für die Banken verlangte Sarkozy zusätzliche Regeln, sondern für den Kapitalismus ganz generell. Das hörten nicht alle in Davos versammelten Wirtschaftskapitäne gern. Nur einmal gab es einen spontanen Zwischenapplaus, doch der war dünn, es klatschten nur zwei, was Sarkozy spitzbübisch verdankte.
Je remercie les deux personnes qui applaudissent cela.
Nun klatschte der ganze Saal. Der bürgerliche Präsident Frankreichs sah sich trotzdem gezwungen, Missverständnissen vorzubeugen und eines klarzustellen. Es gehe ihm nicht darum, den Kapitalismus zu ersetzen.
Il ne s'agit pas de nous demander par quoi nous allons remplacer le capitalisme, mais de savoir quel capitalisme voulons-nous.
Welchen Kapitalismus wollen wir? Diese nicht ganz einfache Frage gab Sarkozy den Teilnehmern des Weltwirtschaftsforums mit auf den Weg.
Informationen zum Aufstehen, zum Frühstück, im Auto, das ist heute Morgen. Sie spielt gerne Basketball. Sie spielt gerne offiziell Basketball, also im Verband. Und sie würde gerne mit Kopftuch Basketball spielen. Eine junge Muslimin aus dem luzernischen Ebikon. Doch es bleibt beim «würde gerne spielen». Das Amtsgericht Luzern-Land hat nämlich ein entsprechendes Rechtsbegehren der Spielerin abgelehnt. Das Verdikt: Kopftücher haben auch künftig nichts zu suchen bei Spielen des Basketballverbandes. Andrea Keller mit der ganzen Geschichte.
Zumindest teilweise gehen die Richter mit der jungen Spielerin einig. Das Kopftuchverbot schränke sie in ihrer persönlichen Freiheit ein, das sie zu einer Entscheidung zwinge. Entweder verzichte sie auf offizielle Verbandsspiele oder auf das Kopftuch auf dem Spielfeld. Anders als die junge Frau selber sind die Richter jedoch der Meinung, dass diese Einschränkung durchaus zumutbar ist. Schließlich sei die angehende Maturandin gut integriert und habe sich für ein Leben in der westlichen Gesellschaft entschieden. Es sei ihr bekannt, dass es im Mannschaftssport allgemein verbindliche Regeln gäbe und diese wichtiger seien als individuelle Interessen. Zudem gelte das Verbot ja auch in anderen Lebensbereichen, in einigen Kantonen beispielsweise für die muslimischen Lehrerinnen an öffentlichen Schulen. Diesen Vergleich will der Anwalt der Basketballspielerin, der grüne Nationalrat Daniel Fischer, nicht gelten lassen.
Bei den Lehrern ist etwas anders, Lehrerinnen. Da geht es ja darum, dass eine Person, die gewissermaßen den Staat repräsentiert, religiöse Neutralität wahren muss. Und da finde ich es gerechtfertigt.
Im Bereich des Sports dagegen handelt es sich um eine Persönlichkeitsverletzung. Daniel Fischer will die Kopftuchfrage daher von einer weiteren Instanz beurteilen lassen.
Es ist 6.13 Uhr. Zum Schluss noch dies. Die ganze Computerwelt hat gespannt auf das neueste Produkt aus der Küche des Apple-Konzerns gewartet. Jetzt ist es da, das iPad. Als magisch und revolutionär hat Konzernchef Steve Jobs das iPad bei der gestrigen Präsentation angepriesen. IT-Redaktor Guido Berger hat zugehört, er ist da etwas skeptischer.
We'd like to show it to you today for the first time. And we call it the iPad.
So hat Firmenchef Steve Jobs seinen neuen Wurf angekündigt. Und alle hörten hin, das Getöse im Vorfeld war enorm, monatelang hat die Gerüchteküche gebrodelt. Jetzt wissen wir, das iPad ist ungefähr so groß wie ein A4-Blatt, besteht vor allem aus einem berührungsempfindlichen Bildschirm und kann auf das Internet zugreifen. Es ist im Wesentlichen eine größere Version anderer Apple-Produkte, dem iPhone oder dem iPod Touch. Apple versucht, deren Erfolge mit dem iPad zu wiederholen. Dazu gehört auch ein recht tiefer Preis. Das iPad ist zwischen Smartphone und Laptop angesiedelt. Weniger mobil als ein Smartphone, eine einfachere Bedienung als ein Laptop. Da es aber kein bestehendes Gerät ersetzt, muss sich erst zeigen, ob sich für das iPad ein Markt finden wird.
Soweit die Frühinformationen von Schweizer Radio DRS, soweit heute Morgen. Diese Sendung finden Sie auch im Internet. Sie können sie dort auch als Podcast herunterladen. drs.ch ist die Adresse. Redaktion Daniel Eisner, Moderation Simon Loy.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.